Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Erstmal danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr positives Feedback zu unserer Miniserie Highlight-Studien. Nach Leber und CD geht es heute in die Onkologie. Und zu Gast habe ich Professor Tom Lüdde, Leiter der Gastroenterologischen Klinik in Düsseldorf, und Professor Christoph Roderburg, Leitung des Bereiches GI-Onkologie ebenfalls in Düsseldorf. Herzlich willkommen, lieber Herr Lüdde. Herzlich willkommen, lieber Herr Roderburg. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Ja, liebe Frau Lüdde, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass wir das erste Mal dabei sein dürfen heute bei dem tollen Podcast. Wir sind große Fans und freuen uns, dass wir heute auch mal einen Beitrag leisten dürfen.
Ja, das ist perfekt. Und Ihr Beitrag wird so herausragend sein, dass das wahrscheinlich sicherlich das letzte Mal ist, dass Sie bei uns sind. Aber vielleicht, lieber Herr Lüdde und dann auch lieber Herr Roderwood, stellen Sie sich selber mal kurz mit ein paar Worten vor. Herr Lüdde, vielleicht wollen Sie einfach mal starten?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Tom Lüdde. Ich bin Gastroenterologe hier in Düsseldorf, leite die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie. Ich bin seit 6 Jahren hier in Düsseldorf. Wir haben sehr viele Schwerpunkte in der Klinik, neben Endoskopie, Hepatologie, Infektiologie, ist in der Tat die GI-Onkologie eins der wichtigen und tollen Themen, die wir hier bespielen dürfen. Ich freue mich auch sehr, dass mein Kollege Christoph Roderburg das heute mit mir machen darf, der hier auch ein großer Experte ist. Lieber Christoph.
Ja, lieber Tom, ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Christoph Roderburg. Ich bin ebenfalls Gastroenterologe von Ausbildung und leite hier den Bereich für GI-Onkologie an der Uniklinik in Düsseldorf. Ich komme gerade vom ESCO zurück und ich glaube, ja, wir haben jetzt einiges zu besprechen.
Absolut, absolut. Und eigentlich war ja dieses Prinzip der Highlight-Folgen, dass man so 2, 3 Studien vorstellt. Von diesem Prinzip werden wir heute abweichen, weil Sie haben es schon gesagt, ESCO vor gut einer Woche, glaube ich, in Chicago mit Daten zu einem neuen Medikament, Daroxonrasib, zur Therapie des Pankreaskarzinoms. Ich hatte gedacht, wenn wir den Podcast heute aufnahmen, sind wir brandaktuell, aber gestern hat das Deutsche Ärzteblatt natürlich schon dazu geschrieben und ich war völlig überrascht, als ich gestern Morgen hier unseren Tagesspiegel in Berlin aufgeschlagen habe. Auch die hatten einen 2-seitigen Artikel zu diesem Medikament, also herausragende Daten. Ich habe auch in den Social Media gelesen, dass auf der ESCO diese Studie, als die Studie vorgestellt wurde, die mit Standing Ovations gefeiert wurde. Herr Roderburg, Sie waren dabei, war das so? Beschreiben Sie mal die Stimmung kurz.
Ja, ich war dabei und man muss ganz ehrlich sagen, die Stimmung war einzigartig. Ich würde fast sagen, die Stimmung war so ein bisschen irre. Ich habe jetzt viele ESCOs schon miterlebt, aber ich glaube, da muss man lange zum ESCO fahren, um das nochmal so sehen zu können. Werde ich, glaube ich, auch selber nie vergessen, als die Folie angeklickt wurde zum Overall Survival und plötzlich 20, vielleicht 25.000 Menschen in diesem Riesensaal, wo eben die Plenary Session in Chicago dann stattfindet, aufgestanden sind, ganz, ganz lange stehend applaudiert haben. Und ich glaube, den Satz des Chairs auf dieser Sitzung, der sich sozusagen für die außer Rand und Band geratene Meute bei dem Redner entschuldigt hat, das ist auch nicht gewöhnlich auf dem ESCO. Mhm. Und das macht, glaube ich, deutlich, dass wir da wirklich was erlebt haben, was die Art und Weise, wie wir Pankreaskarzinome behandeln, verändern wird. Aber ich glaube, das werden wir auch besprechen, auch die Art und Weise, wie wir RAS-abhängige Tumore, das ist ja viel mehr als nur Pankreaskarzinome, in der Zukunft angehen werden. Insofern ganz tolles Erlebnis da auf dem ESCO.
Ich kann vielleicht nur kurz berichten noch, der Professor Roderburg hat hier auch in die Klinik eine E-Mail geschrieben. Christoph, darf ich die mal zitieren vielleicht?
Ja, bitte.
Weil du dann ins Team das reingetragen, bewegend, Doppelpunkt, nach jetzt 18 Berufsjahren und leider unendlich vielen Patienten, die wir nicht gut behandeln konnten und haben sterben sehen, endlich ein echtes Angebot für unsere PDAC-Patientinnen und Patienten. Das ist mehr als nur irgendeine Studie. Und da hat er dann sozusagen auch die ganze Klinik gleich mitgenommen hier. Mhm. Kann vielleicht auch noch vorne wegstellen für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören. Wir bemühen uns jetzt, ich weiß, dass nicht alle Gastroenterologinnen, Gastroenterologen selbst die Chemotherapie von Pankreaskarzinomen machen. Wir hoffen natürlich, dass das langfristig sich noch mehr Kolleginnen und Kollegen machen. Wir bemühen uns aber natürlich auch in diesem Podcast, das so zu gestalten, dass jede und jeder da was mitnehmen kann.
Ja, absolut. Ich würde trotzdem unsere Hörer noch ein bisschen auf die Folter spannen, bis wir zu den tatsächlichen Daten kommen. Aretha Franklin, Chris Rea, Luciano Pavarotti, Steve Jobs, das sind alles Patienten und Patientinnen gewesen, die an einem Pankreaskarzinom letztendlich verstorben sind. Bekannte Namen. Pankreaskarzinom, das brauche ich wahrscheinlich niemandem hier von unseren Hörerinnen und Hörern zu erzählen, ist die Tumorerkrankung mit der schlechtesten Prognose. Gleichzeitig zeigen aber 90% der Tumoren eine RAS-Mutation. Und bevor wir jetzt auf diese Studie zum Paradigmenwechsel in der Therapie kommen. Da gibt's ja schon seit Jahrzehnten eigentlich Versuche, dieses Target irgendwie anzutherapieren, galt als undruggable. Was war denn bisher das Problem? Und jetzt geht's um diesen neuen Wirkstoff Daraxonrasib. Was unterscheidet den denn jetzt vielleicht so vorab mal von dem, was wir bisher so erlebt haben? Herr Roderburg, vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen.
Ja, ich glaube ehrlicherweise, da ist sogar mein Chef noch geeigneter als ich,
unbedingt,
das zu beschreiben, weil Sie werden es nicht glauben, vor, ich darf das sagen, ganz vielen Jahren hat er seine Doktorarbeit, hat er mir gestern erzählt, zum RAS-Molekül geschrieben. Insofern glaube ich, die Molekularbiologie, die kann der Professor Lütter da wirklich ganz toll erzählen.
Ja, also das stimmt in der Tat. Wir haben schon, ist jetzt auch lange her, damals schon gesagt, wir können RAS nicht mit Molekülen targeten. Das dachten wir damals, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Und wir haben damals versucht, mit Adenoviren quasi genetisch abgeschaltete RAS-Moleküle in die Zellen einzubringen. Es hat dann leider nicht ganz so geklappt. Wir haben trotzdem was draus gelernt. RAS ist ein Signalmolekül, ein relativ kleines Signalmolekül, welches Signale von der Zelloberfläche, zum Beispiel Wachstumsstoffe, die an die Zelle binden, dieses Signal aufnimmt und es weiter in den Zellkern transportiert. Also wir zum Beispiel im Rahmen von Regenerationsprozessen brauchen wir ja irgendwie ein Signal, welches der Zelle sagt, wenn sie es sich teilen kann, wachsen. Und das Problem bei vielen Tumoren ist, dass quasi RAS durch eine Mutation, durch eine genetische Veränderung in diesem Zustand Schalter an verharrt. Nun ist RAS, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, es ist undruggable, das war das Wort, ja, was wir gelernt haben, damals auch. Man kann das nicht mit Medikamenten stoppen. Das lag daran, ich versuche das einfach zu sagen, dass RAS ist ein sehr kleines Molekül, das ganz wenig Taschen und Oberfläche, es ist wie so eine Billardkugel, ganz glattes, kleines Molekül, was dann noch sehr, sehr stark ein bestimmtes Signal bindet, GTP, und dadurch kommen diese Stoffe nicht gut an die Oberfläche ran. Und man hat da viele Versuche gestartet und ich glaube, viele, viele haben gesagt, das geht einfach nicht. Paradigma, RAS kann man kein Medikament entwickeln. Und es war, glaube ich, grandios zu sehen, dass Menschen gesagt haben, das akzeptieren wir nicht. Und gerade in den letzten ein, zwei Jahren kamen dann, oder nicht in den letzten ein, zwei Jahren, aber in den letzten Jahren kamen dann erste Erfolge, das zu machen. Und vielleicht, um es kurz zu machen, dieses neue Prinzip hat sich wirklich ein sehr intelligentes Prinzip jetzt genommen. Nicht einen Stoff, der an die Oberfläche bindet und es abschaltet, sondern diese neue Substanz, worüber wir jetzt gleich sprechen, die hat es geschafft, dass man einen anderen Stoff in der Zelle sich verbindet, so eine Art molekularer Kleber, und sie dann diesen Schalter RAS umwickelt, mit, kann man sich vorstellen, mit Tape umwickelt und dadurch nicht mehr weiterleiten kann, keine Signale mehr weiterleiten kann. Also Molecular Glue hieß das, Christoph, ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt. Man hat es jetzt geschafft durch eine wirklich hochintelligente Idee. Ich frage mich auch, ob das nicht irgendwann mal ein Nobelpreis verdächtig sein könnte, dass jemand sich hinsetzt und sagt, ich akzeptiere das nicht, wir schaffen das jetzt. Und dadurch hat man eine völlig neue Dimension eröffnet, diese gesamte RAS-Plattform jetzt zu blocken und zu sagen, da können wir jetzt stoppen.
Absolut. Ich glaube, die Besonderheit an genau diesem Molekül, Tom, ist auch, das bindet halt nicht an eine Mutation, sondern das ist wirklich multiselektiv und das bindet sogar an Wildtype, also Wildtyp RAS. Und das gibt uns natürlich therapeutisch, und da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, natürlich ungeahnte Möglichkeiten. Wir sehen im Moment, das wurde auch auf dem ESCO nochmal schön in dem kommentierenden Vortrag gezeigt, über 50 Moleküle, die gegen RAS gerichtet sind, die jetzt in Studien drin sind, die in Studien reingehen. Und deshalb, ich glaube auch, ja, wir haben hier ein völlig neues Prinzip entdeckt, das eben weit übers Pankreaskarzinom hinaus, weit über die Zweitlinie hinaus wirken wird. Und das Daraxonrasib ist sicherlich jetzt so ein erster Schimmer dessen, was in Zukunft möglich sein wird.
Mhm. Jetzt ist es ja gerade, dass die RAS-Mutationen beim Pankreaskarzinom eine besonders große Rolle spielen. 91% der Patienten haben solche Mutationen. Das heißt, da ist das ja eine Option für die Vielzahl der Betroffenen sozusagen. Das ist ja ganz anders als zum Beispiel bei der MSI-Defizienz beim kolorektalen Karzinom. Da reden wir, glaube ich, von 20% der Patienten, oder? Wie würden Sie das einordnen?
Ja, absolut. Da haben Sie völlig recht. 90% der Patienten haben eine RAS-Mutation. Aber, und ich glaube, das muss man ganz klar sagen, dieses Molekül wirkt auch bei RAS-Wildtyp-Patienten und so ist ja auch eingeschlossen worden. Also wenn Sie sich das Studiendesign angucken, dann ist es so, dass der RAS-Status bekannt sein musste, also der RAS-Status musste getestet sein, aber eine RAS-Mutation war kein Kriterium, um in diese Studie reingehen zu können. Das bedeutet für uns, sobald das zugelassen ist und sobald wir dieses Molekül bekommen, können wir zumindest erstmal, wir werden natürlich zu den Subgruppen weitere Daten kriegen, aber zumindest erstmal können wir das allen Patienten zur Verfügung stellen. Das heißt,
in der Zweitlinie zurzeit.
In der Zweitlinie, in der Zweitlinie, absolut, in der Zweitlinie. Aber das ist dann nochmal so ein bisschen anders als wirklich gegen einzelne Mutationen gerichtete Medikamente, die eben dann möglicherweise doch noch für kleinere Subgruppen zur Verfügung stehen. Also das hier sieht zumindest erstmal aus wie ein Medikament, das doch für zumindest die allermeisten unserer Patienten mit Pankreaskarzinomen metastasiert, lokal fortgeschritten, in jedem Fall irresektabel, nach Versagen von einer Erstlinientherapie angeboten werden kann. Und das ist natürlich schon ja etwas ganz Besonderes und ein Riesenfortschritt.
Würde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, jetzt vielleicht aber doch erstmal zu den ESCRO-Daten. Es gab ja eine Phase-2-Studie, auch erst Anfang Mai publiziert. Also das ist ja auch eine wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der da jetzt die Daten auf uns reinprasseln. Und die hatte ja schon diese Panwirksamkeit des Medikaments eigentlich gezeigt. Jetzt vielleicht nochmal, was waren jetzt die ESCRO-Daten? Was genau ist rausgekommen? Wie war die Studie aufgebaut? Vielleicht können Sie da nochmal für uns in die Tiefe gehen, Herr Oderbuch.
Ja, absolut. Also was wir gesehen haben, sind die Ergebnisse aus der sogenannten RASOLUT-302-Studie. Eingeschlossen hier erwachsene Patienten mit einem metastasierten Pankreaskarzinom. Man muss sagen, es waren auch Patienten drin mit lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom, die eben nicht operiert werden können. Solche Patienten sind ja auch in einer palliativen Therapiesituation. Und die Patientinnen mussten eine vorherige Systemtherapie bekommen haben. Das heißt, die Patienten waren hier eben in der sogenannten Zweitliniensituation. Die Patienten mussten bei einigermaßen gutem Allgemeinzustand sein, ECOG 0 oder ECOG 1. Und die Patienten mussten eben auf eine RAS-Mutation getestet sein. Nochmal gesagt, sie mussten keine haben, sie mussten nur getestet sein. Die Patienten sind dann 1:1 randomisiert worden. Also es wurden die Patienten in zwei unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Einmal dann, was man genannt hat, Investigator's Choice Chemotherapy, also eine Standard-Zweitlinientherapie. Man möchte sagen, das, was wir eben im Alltag so machen, das war natürlich sehr viel Gemcitabin-basiert, das war sehr viel 5-FU-basiert, wirklich Standard. Und dann wurde im experimentellen Arm, also in dem Arm, der uns eigentlich interessiert hat, wurde mit dem sogenannten Daraxonrasib, man musste es noch üben.
Ich auch, habe ganz viel geübt gestern, genau.
300 Milligramm wurde dann behandelt. Vielleicht noch eine Besonderheit, das ist ein orales Medikament, also es ist eine Tablette. Die Patienten müssen nicht mehr zur Chemotherapie kommen, die müssen nicht mehr die Infusion bekommen. Das kann man wirklich als Tablette nehmen und auch das ist natürlich super. Und vielleicht noch ein Wort dazu, primärer Endpunkt der Studie waren Überlebensendpunkte, Gesamtüberleben, progressionsfrei Überleben. Also wirklich eine ganz, ganz starke Studie, die hier durchgeführt worden ist. Und es waren über 400 Patienten, die hier tatsächlich angeguckt worden sind, 500 Patienten randomisiert. Da sind natürlich so ein paar rausgefallen, aber trotzdem wirklich ganz, ganz große Patientenzahlen. Insofern unheimlich starke Studie, die wie gesagt standardbildend ohne jeden Zweifel sein wird.
Und um es vorwegzunehmen, alle Endpunkte erreicht in dieser Studie. Ich glaube, auch das ist total ungewöhnlich. Herr Löde, vielleicht können Sie für uns diese Größenordnung nochmal einordnen. Also wie gut war das Medikament? Wie war das mit Gesamtüberleben, progressionsfreies Überleben, Ansprecharten?
Ich meine, der härteste Parameter oder der uns alle natürlich interessiert, ist das Gesamtüberleben der Patientinnen und Patienten. Und ich fand das spannend, weil Sie erwähnt haben, es gab ja kürzlich eine Phase 1, Phase 2 Studie. Und ehrlicherweise, das Ergebnis konnte ja bestätigt werden. Ja, das quasi, das war ja nur explorativ in der frühen Studie. Wir reden ein Gesamtüberleben von 13,2 Monaten. Oder beziehungsweise auf jeden Fall über 13 Monate, wenn man die Gruppen nach der RAS-G12-Mutation nochmal trennt. Das waren natürlich die meisten Patienten versus 6,7 Monate. Wir haben in den früheren Studien haben wir immer über ein paar Wochen, ein paar Monate geredet. Wir reden jetzt über eine Verdoppelung des Gesamtüberlebens. Also wirklich etwas, was wir gedacht hätten vor 5 Jahren, Christoph, Science Fiction oder nicht, dass man plötzlich etwas hat, was so einen dramatischen Effekt für die Patientinnen und Patienten hat. Und ich glaube, da gibt's auch nichts dran zu rütteln. PFS war auch verdoppelt von 3,6 auf 7,2 Monate, Response-Raten von 11% auf 31%. Und was natürlich auch spannend ist, wenn man darüber redet, jeder und jede, die der Patienten chemotherapiert mit Pankreaskarzinom, Folfirinox zum Beispiel, das sind sehr, sehr hohe Nebenwirkungen, die solche Therapien machen. Hier kann man sagen, die Lebensqualität war auch deutlich besser für die Patientinnen und Patienten mit dieser Tablette, mit diesem oralen Medikament. Die Zeit, bis die Lebensqualität schlechter wurde, war deutlich verlängert gegenüber der Chemotherapie, die ja als Alternative mitgeführt wurde. Schon ein Quantensprung, würde ich mal sagen.
Ich will vielleicht einmal die Hazard Ratio aufs Overall Survival reinwerfen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich habe mir die Studie auch angeguckt und das habe ich auch noch nie gelesen. Aber erzählen Sie mal, Herr Ruderbuch.
Nee, ich meine Hazard Ratio sozusagen 0,40. Das heißt, über die gesamte Zeit hinweg reduzieren wir das Risiko zu versterben um 60%. Und das ist natürlich ehrlicherweise absolut gigantisch. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir so eine Zahl gesehen haben, das war bei den Mikrosatelliten-Instabilen Kolonkarzinomen mit Checkpoint-Inhibitoren und das haben wir natürlich auch ohne Ende gefeiert und ich glaube, da sind wir jetzt wirklich in einem vollkommen ähnlichen Bereich, der einfach die Effektstärke wirklich ganz wunderbar illustriert.
Absolut. Und ich habe gelesen, dass die Fallzahlplanung auf einer angenommenen Hazard Ratio von 0,7 stattgefunden hat. Also auch die Studienplaner waren überrascht von diesem Effekt, so scheint es.
Absolut. Und ich glaube, das war auch, weshalb wir da alle gestanden haben und geklatscht haben, weil an diese Hazard Ratio ehrlicherweise, gerade beim Pankreaskarzinom, da hat halt wirklich kein Mensch geglaubt. Ich meine, wenn Sie angucken, wie viel Pankreaskarzinom-Studien wir haben machen müssen, um überhaupt mal was Positives zu finden, dann mit Hazard Ratios, die sicherlich klinische Wirksamkeit angezeigt haben, aber weit, weit weg davon waren, dann muss man schon sagen, ja, ist es einfach gigantisch, diese 0,4 und dass die Studienplaner da nicht dran geglaubt haben. Ich glaube, so aus der Historie heraus, das ist schon total gut erklärbar.
Christoph, eine Zwischenfrage. Dieses Timing Phase 1, 2 und jetzt so kurz danach die Publikation Phase 3. Ich habe das nicht so ganz verstanden, warum das so schnell ging. Wie war das? Kannst du da was zu sagen?
Begründet,
das hat sich auch. Das hat sich einfach, das hat sich einfach vom Ablauf her, muss man sagen, total überschlagen. Und ich glaube, dazu vielleicht auch ein Satz, der in diesem kommentierenden Vortrag dann auch nochmal wirklich sehr schön rausgekommen ist. Also was da gesagt wurde, und das sehe ich vollkommen ähnlich, dass wir jetzt einfach eine Art der Zusammenarbeit zwischen Grundlagenforschern, zwischen klinischen Forschern, zwischen Medikamentenentwicklung, zwischen auch den Behörden und natürlich den Pharmafirmen brauchen, wie wir das nie zuvor gesehen haben, einfach um diese unglaubliche Geschwindigkeit, in der das jetzt alles gelaufen ist, an unsere Patientinnen und Patienten ranzubekommen. Weil ich glaube, sie dürfen eines nicht vergessen und das ist vielleicht so ein bisschen das Wasser, was wir in den Wein schütten müssen. Man kann dieses Medikament derzeit einfach noch nicht verordnen. Also das ist außerhalb von Studien derzeit noch nicht verfügbar. Und das bedeutet natürlich, wenn wir mit unseren Patientinnen und Patienten sprechen und glauben Sie mir, seit dem ESGO haben die uns wirklich angerufen und die Leitungen glühen hier selbstverständlich, dann müssen wir natürlich erstmal immer für Enttäuschung sorgen. Und das zeigt natürlich, dass wir da einfach mit der Pharmaindustrie, mit allen Stakeholdern zusammenarbeiten müssen, um diese fantastischen Studienergebnisse und auch die Studienergebnisse, die noch kommen werden, wir werden First-Line-Daten sehen und so weiter, schnellstmöglich tatsächlich auch an die Patienten ranzubekommen.
Ja, absolut. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben, diese Frage. Das sind in Deutschland 20.000 Patienten, die lesen das jetzt und die lesen das überall. Sie haben gerade gesagt, bei Ihnen kommt das auch direkt schon an. Sie haben auch schon gesagt, wie Sie mit den Patienten umgehen. Ich weiß, dass es in Amerika ein beschleunigtes Zulassungsverfahren gibt und auch Ausnahmeregeln, dass die Patienten praktisch schon vor der Zulassung eine Verfügbarkeit haben. Ich weiß auch, dass die EMA solche Verfahren auch hat. Ja. Realistischerweise muss man aber sagen, es wird wahrscheinlich doch 27, dass das Medikament verfügbar ist. Oder in was für einer Zeitschiene denken Sie da?
Also ich hatte jetzt aus unterschiedlichen Quellen gehört, Ende 2026, aber das ist natürlich sehr nah an ihrer 2027 dran. Ich halte das für realistisch, dass man auf jeden Fall noch mehrere Monate warten muss, bevor das in der klinischen Routine verfügbar ist. Ich glaube, umso wichtiger ist es nochmal darauf hinzuweisen, es laufen an vielen, vielen Standorten, auch in Düsseldorf, klinische Studien mit vergleichbaren Substanzen. Und natürlich ist es jetzt unsere Aufgabe, möglichst schnell diese Studien zu eröffnen, wo sie noch nicht auf sind und dann die Patientinnen und Patienten da tatsächlich einzuschließen. Ich glaube, das leitet eben auch darauf über, wie gesagt, dass wir von der Zweitlinie in die Erstlinie rein müssen. Natürlich möchte man die wirksamste Therapie immer ganz früh zur Verfügung stellen und vielleicht auch da, wo man die Patientinnen und Patienten am längsten behandelt ist, einfach die Erstlinie. Und das ist eben derzeit im Wesentlichen in Studien möglich, die teilweise auch mit der gleichen Substanz dann ja durchgeführt werden.
Absolut. Aber da gleich nochmal eine Anschlussfrage an Herrn Lüdde. Ist es denn jetzt überhaupt noch ethisch vertretbar, Patienten in Studien das Daraxonrasib vorzuenthalten?
Sagen wir mal so, es laufen zurzeit auch Studien, die noch nicht das Daraxonrasib beinhalten natürlich. Und diese Studien sollten auf jeden Fall jetzt fertig rekrutieren und durchgeführt werden. Stichwort zum Beispiel Oligometastasierung. Also was machen wir mit Patienten, die zum Beispiel schon wenige Metastasen haben? Aber in der Tat, natürlich sind wir zurzeit so ein bisschen an einer Zeitenwende, würde ich sagen, bezüglich Pankreaskarzinom. Und es wird in Zukunft, wird das auf jeden Fall die Basis sein, nicht nur der klinischen Versorgung, sondern eben auch von Studien. Und es wird die Therapielandschaft für Pankreaskarzinom einfach signifikant verändern. Ich habe gestern auch eine ganz spannende Diskussion mit einem hochgeschätzten chirurgischen Kollegen geführt, dem Professor Gebauer aus Wuppertal. Und da haben wir so ein bisschen gefragt, werden denn eigentlich in Zukunft mehr Patienten operiert werden oder weniger?
Ja.
Das war auch gar nicht so.
Sie denken an Vorbehandlung und dann
genau.
Operabilität.
Was ist denn auch mit der Substanz? Vielleicht machen wir es ein bisschen systematisch. Wir müssen erstmal überlegen, wir müssen es, wie Christoph eben sagte schon, wir müssen es in die First Line, die Studien, die ja auch schon laufen, also direkt lostherapieren. Was ist mit einer Kombination mit dieser Substanz und einer Chemotherapie in der First Line zum Beispiel? Da bin ich auch sehr gespannt darauf, wenn das geht. Frage ja auch, kann man das mit Immuntherapie vielleicht doch kombinieren? Was macht es im Tumormikrobilieu und können wir da was erreichen? Und dann natürlich trotzdem auch die Frage, werden wir in Zukunft dann doch auch Patienten, die mit dieser Substanz in irgendeiner Kombination vorbehandelt sind, vielleicht doch eine Operation zuführen können? Was ist nach Operation in der Adjuvanz? Auch da wird es sicher bereits Studien dazu geben. Und da wird vielleicht schon klar aus dieser Diskussion heraus in diesem Podcast, dass das erst der Anfang ist.
Ne? Ja, das
und
vielleicht, ist erst der Anfang, ja.
Und gleichzeitig auch zu sagen, wir sind jetzt noch nicht, auch für alle, die das hören, noch nicht dabei, dass wir über Heilung sprechen können. Christoph, du wolltest was dazu sagen?
Absolut. Und auf dem ESCO fiel ein Wort Prävention. Also ich meine, RAS ist ein unglaublich frühes Ereignis in der Tumorentstehung. Und wir sehen eine RAS-Mutation natürlich auch schon in Vorstufen zum Pankreaskarzinom. Und in dem Kontext wurde eben dieses Wort der Prävention da tatsächlich gebraucht. Ich glaube, soweit sind wir natürlich noch nicht und da wird man sicher mal sehen müssen, was übrig bleibt. Aber trotzdem, die Euphorie ist natürlich riesengroß und ich glaube, uns ist jetzt erstmal klar geworden, ja, wo wir jetzt plötzlich aufgewacht sind sozusagen, nachdem wir alle aus Chicago zurück sind.
Ja, eine ganz neue Dimension und man muss wirklich sagen, dass sich Krebstherapie im Moment, wie soll man das sagen, erschlagend verändert. So muss man es ja fast ausdrücken. Ich würde noch mal einmal ganz kurz auf das Thema Nebenwirkungen eingehen wollen. Sie haben gesagt, es ist definitiv ein Medikament, einfach verfügbar, oral einzunehmen, weniger Nebenwirkungen, lebensqualitätsverbessernd, dadurch, dass man auch eine andere Anbindung hat und so weiter. Aber ganz nebenwirkungsfrei ist es ja auch nicht, oder? Vielleicht da noch einen kurzen Kommentar zu.
Also was wir sehen ist Rash, also bestimmte Hautnebenwirkungen. Wir sehen Diarrhöen, wir sehen Entzündungen der Mundschleimhaut, also Stomatitis. Wir sehen nicht wenig, also so ein bisschen mehr sogar als in der Chemotherapie, Übelkeit und auch Erbrechen. Und ich glaube, noch eine Nebenwirkung, so um die 20-25% waren das, glaube ich, Fatigue. Das ist, glaube ich, so das Nebenwirkungsspektrum. Es hat natürlich auch in der Studie Dosisreduktionen gegeben. Es hat auch Unterbrechungen gegeben, allerdings nur ganz, ganz wenige echte Beendigungen der oralen Therapie. Das zeigt uns eben, dass wir ein gutes Management betreiben müssen. Wir werden mit Hautärzten zusammenarbeiten müssen. Wir werden die Patientinnen und Patienten darauf hinweisen müssen, was man präventiv tun kann hier an Sonnenschutz denken und ähnliche Dinge. Man kann bei der Stomatitis die übliche Prävention machen über eine Mundhygiene, über Mundspüllösungen und so weiter. Aber das sind natürlich Dinge, die wir kennen in der GI-Onkologie, über die wir auch schon früher mit unseren Patienten gesprochen haben. Bestimmte Antibiotika werden in der Prävention der Hautnebenwirkungen eine Rolle spielen. Ich glaube, das sind Dinge, das kennen wir, das werden wir sicherlich mit unseren Patienten sehr, sehr gut machen können. Tom?
Ja, ich habe nur ganz kurz dran gedacht, früher von der EGF-Rezeptor-Inhibition beim Pankreaskarzinom.
Ja.
Das haben wir mal ganz kurz gemacht und da kennen wir ja genau dieses Nebenwirkungsprofil. Ja, von daher ist das ja was, was man auf jeden Fall handeln muss, aber wichtig zu sagen, dass es nicht nebenwirkungsfrei ist.
Sie haben jetzt super schon auch eingangs erläutert, dass dieses RAS-Inhibitionsprinzip irgendwie ganz viele Facetten hat, bis hin zur Prävention haben wir eben gehört. Aber nochmal an Sie, Herr Lüde, die Frage, so welche Tumoren jetzt ganz konkret neben dem Pankreaskarzinom sind denn jetzt für eine RAS-Inhibition besonders interessant? Würden Sie da ein paar nennen können, die da jetzt besonders in der Pipeline sind oder wo Studien laufen?
Also ich glaube, das RAS hat sich hier besonders angeboten, weil, wie Christoph Roderburg schon sagte, dass da wirklich die dominante Mutation ist, die das gesamte Krankheitsgeschehen quasi sehr früh schon bestimmt. Aber RAS spielt auch in anderen Tumoren eine Rolle. Beim Kolorektalkarzinom ist es natürlich etwas, wo es eine wichtige Rolle spielt. Da sind viele Patienten RAS mutiert. Da sind aber auch immer noch so ein paar Kurzschlüsse zu bedenken, sodass vielleicht man da ein bisschen schauen muss, ob da eher Kombinationsstudien direkt vielleicht sinnvoll sind. Ich denke dann aber auch noch an zum Beispiel kolangiozelluläre Karzinome. Da spielt das auch eine gewisse Rolle. Nicht so dominant, da kennen wir auch viele andere Mutationen. Aber da reden wir dann wahrscheinlich eher über Subgruppen von Patientinnen und Patienten, bei denen wir das erwarten können. Also kolorektal, Kolangiokarzinome, natürlich Lungenkrebs, Lungenkarzinome, nicht kleinzellige Lungenkarzinome, da wird das sicher auch eine Rolle spielen. Christoph, habe ich was vergessen?
Nicht. Das sind tatsächlich die wichtigsten aus meiner Sicht.
Also ich muss ja sagen, so einen Podcast zu machen macht richtig Freude. Das ist ja ein Geschenk, dass man also so ein Thema für einen Podcast bekommt. Und ich finde das ganz großartig, wie Sie das für uns dargestellt haben. Es ist ein Paradigmenwechsel und eigentlich sprechen wir immer wieder mal jetzt bei der Onkologie, in der Onkologie von einem Paradigmenwechsel. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch, und das würde ich Sie gerne abschließend fragen, bevor sich die Hörerinnen und Hörer alle die Studie runterladen und die nochmal im Detail nachlesen. Sind wir denn in der GI-Onkologie, in der Gastroenterologie für diese Challenges gut aufgestellt? Also vielleicht zwei Fragen, noch deine Abschlussrunde mit einem Statement von Ihnen beiden. Wohin entwickelt sich das? Kriegen wir den Krebs in den Griff? So als eine Frage. Und als zweite Frage, sind wir in der Gastroenterologie gut aufgestellt oder welche Strukturen brauchen wir? So einfach nur mal als Schlagwort, um das jetzt auch wirklich gut in die Versorgung zu bringen. Ja, Herr Lüde, vielleicht wollen Sie anfangen.
Okay, ich fange mal vielleicht mit dem an. Paradigmenwechsel, es ist auf jeden Fall Paradigmenwechsel. Und wir reden hier zum Beispiel beim Pankreaskarzinom über eine Erkrankung, wo wir jetzt wirklich lange, lange Jahrzehnte letztlich ehrlicherweise so ein bisschen daneben standen. Sind wir in der Gastroenterologie gut aufgestellt für diese Erkrankung? Ich glaube, wir sind für wenige Erkrankungen so gut aufgestellt wie fürs Pankreaskarzinom bezüglich unserer Fachrichtung. Die Gastroenterologie ist die Fachrichtung, die diese Erkrankung wirklich vom Anfang bis zum Ende durchbehandeln kann. Wir sind als Gastroenterologinnen und Gastroenterologen, können die als ganzheitliches System sehen. Das heißt zum einen bezüglich Endoskopie, bezüglich der Risiken, bezüglich auch der, Sie hatten den Herrn Hüneburg hier ja auch schon da, wir sind auch inzwischen sehr, sehr genau dabei, dass wir charakterisieren, wer hat denn überhaupt ein Risiko, diese Erkrankung zu entwickeln. Wenn es mal in die Prävention geht, sind wir diejenigen, die dann die Risikopatientinnen und Patienten entdecken werden und dann solche Systeme anwenden können. Wir haben aber auch viel gelernt über molekulare Tumorboards. Das sind ja Konzepte, die sind aus der Gastroenterologie entstanden, vom Herrn Malek zum Beispiel das Zentrum für personalisierte Medizin. Das breiten wir aus und das wird ja auch fürs Pankreaskarzinom zukünftig vielleicht dann noch relevanter sein. Und schließlich möchte ich auch nochmal nicht unerwähnt lassen, dass auch, Christoph, du sagtest, die Zusammenarbeit zwischen Grundlagenwissenschaft, klinischer Forschung und Pharmaindustrie. Ich glaube, es gibt wenig Länder in Deutschland, wo die Gastroenterologinnen und Gastroenterologen so stark sind in der Grundlagenforschung. Ich könnte jetzt ein paar Namen da nennen. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich sie nicht nenne. Aber zum Beispiel die Kollegen der Professor Säuferlein, der ja auch mit auf der Studie hier mit dabei ist, Co-Autor jetzt auf dieser Phase-3-Studie, viel gemacht hat auch mit im Kooperation mit der Krebshilfe. Der Professor Sauer in München mit seinem großen Konsortium, Professor Sieveke in Essen, Frau Meierle in Göttingen, die Kolleginnen und Kollegen, die da sind. Also, und es gibt unheimlich viele extrem starke Grundlagenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch sozusagen das hier dankend aufnehmen werden. Und ich glaube, dass wir damit rechnen können, dass Die Klinik, dafür sind wir zuständig, niemand sonst als Gastroenterologen, Gastroenterologen. Wir können das von Anfang bis Ende und wir sind extrem stark in der Forschung in Deutschland aufgestellt für die Zukunft.
Ja, danke, schönes Statement. Herr Roderburg, vielleicht Sie nochmal zum Abschied. Kriegen wir den Krebs in den Griff? Vielleicht können Sie dazu nochmal eine Vision für uns an die Wand malen.
Also wir haben das Pankreaskarzinom jetzt in Chicago sicher nicht geheilt, aber ich glaube, wir haben einen ganz wichtigen Schritt in die Richtung gemacht und wir haben jetzt eine neue Waffe zur Verfügung, ein unglaublich scharfes Schwert, wenn ich dieses Bild einmal gebrauchen darf. Und damit glaube ich, dass sich für unsere Patienten da zumindest ganz, ganz neue Dimensionen aufgetan haben. Und ja, ich meine, wir können hier keine Bilder zeigen, aber wenn sich einmal die Überlebenskurve anschauen und ein bisschen Fantasie mitbringen, dann glaube ich persönlich, da ganz am Ende der Kurve sowas wie ein Plateau zu erkennen. Man wird natürlich mal gucken, ob es wirklich da ist. Aber möglicherweise ist dann doch so, dass wir die metastasierte Situation, und da wäre man vor einigen Wochen noch vor verrückt gehalten worden, in so eine Art chronische Situation überführen können. Und allein das wäre natürlich schon ein Riesenerfolg. Aber ich möchte klar, das muss jetzt die Zeit zeigen.
Ich möchte das schöne Schlusswort nicht machen. Wir haben bisher nur eine kurze Nachbeobachtungszeit. Wir wissen noch nicht, was für Resistenzentwicklungen dann dazukommen werden. Das ist sicher nur der Beginn. Aber es macht Riesenhoffnung.
Absolut. Und trotzdem darf man diesen euphorischen Moment auch vielleicht einfach mal so für sich stehen lassen. Ich fand das super spannend, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Studie und die beiden Studien, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und das ganze große Thema Onkologie und welche Rolle spielt das in der Gastroenterologie, da würde ich mich sehr freuen, wenn ich das mit Ihnen beiden nochmal vertiefen kann. Für heute sind wir schon weit über der Zeit, aber das war heute auch unbedingt nötig. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.